Die Bürgerinnen und Bürger von Köln sind in Aufruhr, als im Jahr 1912 ein außergewöhnliches Schmuckstück verschwindet. Vor 3 Jahren hatte der örtliche Männergesangverein bei einem Wettbewerb den wichtigsten Sängerpreis des Deutschen Reiches gewonnen, die sogenannte Kaiserkette. Jetzt haben dreiste Einbrecher das gute Stück aus dem Städtischen Museum gestohlen. Unglücklicherweise gehört die wertvolle Kette den Kölnern nicht einmal, sie wurde ihnen nur bis zum nächsten Wettstreit der Sänger verliehen. Und der soll schon im nächsten Jahr stattfinden. Kaiser Wilhelm II. Als Stifter des Preises ist empört und die Jagd auf die Kaiserkette beginnt. Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 12. Des Kaisers neue Kette.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur Folge 12 unseres Podcasts Böses Blut mit True Crime, aber von vorgestern. Wie immer geht es um spannende Kriminalfälle, die sich im 19. oder aber im frühen 20. Jahrhundert abgespielt haben. In der Regel reicht unser Zeitfenster so bis zum Ende des Kaiserreichs im Jahr 1918. Und heute gehen wir ziemlich ans Ende dieses Zeitraums, nämlich in die Regierungszeit Kaiser Wilhelms II., der uns in dieser Folge auch höchstpersönlich begegnen wird. Außerdem treffen wir auf einen Mann, der damals noch ein relativ unbekannter Lokalpolitiker war, aber später zu einer prägenden Figur der jungen Bundesrepublik werden sollte. Und schließlich blicken wir gegen Ende dieser Episode dann auch noch in die Zeit der NS-Diktatur und sehen uns den Umgang mit sogenannten Berufsverbrechern an. Also es ist ein sehr weiter historischer Bogen, den wir heute spannen werden, aber natürlich erst, nachdem uns mein geschätzter Kollege Jan Schellenberger mit allen wichtigen Informationen versorgt hat.
Ja, moin und auch von mir ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge. Wir schauen kurz zusammen auf die wichtigsten Infos, die ihr rund um unseren Podcast wissen müsst. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wir bemühen uns natürlich auch sehr, euch zeitnah zu antworten. On top findet ihr dort unser Infopaper. Darin stehen die wichtigsten Quellennachweise, die Jan bei der Recherche zu dieser Folge verwendet hat. Ganz egal, über welche Plattform ihr uns hört, uns hilft natürlich immer eine gute Bewertung oder ein Like. Und für alle, die uns sogar kostenpflichtig unterstützen wollen, uns gibt's auch auf Patreon. Heute gibt's noch ein ganz besonderes Dankeschön, was wir aussprechen wollen. Und das geht an 2 andere Podcasts, die diese Folge auf unterschiedliche Weise unterstützt haben. Das ist zum einen der Jonas von Deutschland 3345 und zum anderen Uli, Frank und Yannick von Das Köln-Ding der Woche. Wir sagen herzlichsten Dank für eure kompetente und so spontane Unterstützung. Und wie sich die beiden Podcasts eingebracht haben, das hört ihr am besten selbst. Und damit zurück zum anderen Jan.
Ja, danke Jan, damit seid ihr dann rundum informiert. Wir haben es heute übrigens mal wieder mit einem vollkommen unblutigen Fall zu tun. Auf eine Inhaltswarnung kann ich deshalb verzichten. Gleich zum Einstieg hören wir heute kurz in ein Gedicht oder besser gesagt in einen Liedtext von 1912 rein, den uns der Uli und der Frank vom Podcast Das Köln-Ding der Woche aufgenommen haben. Dazu aber eine wichtige Bitte und ein Hinweis: Schaltet bitte nicht ab, falls ihr gleich kein Wort versteht. Das geht uns nämlich ganz genauso.
Help, the Geddesford. Help, oh help, what is passiert? Och, was ist passiert? Help, oh help, pass uns up, ihr Lökhöt. Ne Spitzbuf, so ne Schlaue, der hätt sich nit gescheut und höch beim Morgen die rauende Geiserkett gekläut. Help, oh help, ja, de Cat is fort, ja, de Cat is fort. Help, oh help, ja, de Geiserkett is fort.
Ich übersetze das hier jetzt nicht komplett. Die letzte Zeile reicht uns für den Moment. Da heißt es auf Hochdeutsch: Hilfe, Hilfe, die Kette ist fort. Im Wesentlichen geht es heute um einen Einbruch in ein Museum, bei dem eben eine ganz besondere Kette gestohlen wurde. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an einige spektakuläre Fälle dieser Art, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zugetragen haben. 2017 gab es zum Beispiel diesen Fall im Berliner Bode-Museum, bei dem eine 100 Kilo schwere Goldmünze gestohlen wurde. Dann natürlich der Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden im Jahr 2019 und zuletzt auch der Einbruch im Louvre, das war im Jahr 2025. Eine Gemeinsamkeit dieser Fälle ist es, dass sie ein ziemlich großes Medienecho ausgelöst haben und dass es oft so eine, ich möchte fast sagen, gewisse Art der Bewunderung, zumindest der klammheimlichen Bewunderung für die mehr oder minder cleveren Täter gibt. Ich denke, alle, die den Film Ocean's 11 und die Fortsetzungen gesehen haben, wissen, was ich damit meine. Was die öffentliche Wahrnehmung von solchen spektakulären Einbrüchen und Diebstählen angeht, gerade wenn auch noch so einzigartige, legendäre Beute im Spiel ist, da kann das frühe 20. Jahrhundert absolut mithalten. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht der Raub der Mona Lisa im Jahr 1911, der einen riesigen internationalen Presserummel auslöste und übrigens mit dafür sorgte, dass das heute das bekannteste Gemälde der Welt ist. Der Fall, den wir gleich anschauen, der ereignete sich knapp ein Jahr später in Köln und der ist heute sicherlich weniger bekannt, aber auch da geht es um ein sehr bedeutsames und vor allem symbolträchtiges Beutestück. Seinerzeit erregte dieses Verbrechen im ganzen Kaiserreich großes Aufsehen, also lasst uns mal auf den Kölner Tatort schauen. In Köln wurde Ende des 19. Jahrhunderts ein historisches Museum eingerichtet, mit der Besonderheit, dass die Sammlung auf zwei Standorte verteilt war, und zwar auf zwei der ursprünglich 12 historischen Stadttore Kölns. Zum einen war das die Hahntorburg im Westen der Altstadt, in der die Exponate aus der älteren Geschichte der Stadt gezeigt wurden. Und zum anderen die Eigelsteintorburg im Norden, in der es um die neuere Geschichte ging. Die beiden Tore kann man sich auch heute noch ansehen, wenn man mal in Köln ist, also zumindest von außen, das Museum ist da nämlich schon lange ausgezogen. Für uns dreht sich alles um die Eigelsteintorburg. In dem Museum gab es verschiedene Themenräume oder thematische Abteilungen, unter anderem auch den Saal Nummer 5, in dem es um die Kölner Vereine und Handwerksinnungen ging. Einige wichtige Vereine hatten dort eigene Schränke und Vitrinen, in denen sie Erinnerungsstücke ausstellen konnten und vor allem auch Preise, die sie gewonnen hatten. Also da geht es so um Pokale, Trophäen, Medaillen, sowas in der Art. Das bei weitem wertvollste Stück, das dort 1912 ausgestellt wurde, war eine Kette, die man in der Vitrine des Kölner Männergesangvereins bestaunen konnte. Das war der Ehrenwanderpreis für deutsche Männergesangvereine, allgemein auch bekannt unter einem kürzeren Namen, nämlich die Kaiserkette. Wir müssen uns kurz die Hintergründe dieses Preises anschauen, damit wir seine Bedeutung, also auch die symbolische Bedeutung, einschätzen können. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich in Deutschland eine Sängerbewegung, die sich in Vereinen organisierte. In der Regel waren das reine Männergesangvereine, manche davon waren politisch ausgerichtet, wie man es ja auch von den frühen Turnervereinen kennt, also meist mit einem nationalen, auf die Einheit Deutschlands gerichteten Einschlag. Die Vereine waren untereinander vernetzt und auch durch Dachverbände verbunden. Es gab große Sängerfeste, bei denen sich die Vereine trafen und eben auch Wettbewerbe, bei denen der Gesang meist durch eine Fachjury bewertet wurde. Im Jahr 1895 entschloss sich Kaiser Wilhelm II. Einen neuen Wettbewerb dieser Art auszurufen und einen besonderen Preis zu stiften, eben die Kaiserkette. Wir hören an der Stelle mal in den kaiserlichen Erlass rein, das Ganze in leicht gekürzter Fassung.
Zu meiner Freude habe ich in letzter Zeit mehrfach Gelegenheit gehabt, wahrzunehmen, wie die deutschen Männergesangvereine bestrebt sind, den vaterländischen Gesang zu pflegen und zu fördern. Eingedenk dessen, dass deutsches Lied und deutscher Sang alle Zeit auf die Veredelung der Volksseele einen segensreichen Einfluss geübt und die Nation in der Treue gegen Gott, Thron, Vaterland und Familie gestärkt haben, wünsche ich am heutigen Tage meiner warmen Teilnahme an dieser Bestrebung besonderen Ausdruck zu geben. Zu dem Ende will ich hierdurch einen Wanderpreis stiften, welcher bei einem etwa jährlich zu veranstaltenden Wettstreite deutscher Männergesangvereine dem jedesmaligen Sieger für die beste Leistung auf diesem Gebiete zuerkannt werden soll. Der Preis soll in Form eines Kleinods aus edlem Metall hergestellt und bei feierlichen Gelegenheiten um den Hals getragen werden. Berlin, den 27. Januar 1895, Wilhelm.
Ja, soweit mal Kaiser Wilhelm II. Bis zum ersten Wettbewerb dauerte es dann noch ein bisschen, der fand gut 4 Jahre später, also 1899, in Kassel statt. An diesem und den späteren Wettbewerben nahmen Tausende von Sängern und Zuschauern teil und der Kaiser war persönlich anwesend. Und man kann sich ja vorstellen, dass das unter diesen Umständen schnell zum wichtigsten Sängerwettbewerb des Reiches wurde. Wir hatten ja gerade aus dem Erlass des Kaisers herausgehört, dass der Wettbewerb eigentlich jährlich abgehalten werden sollte, aber da trat dann noch eine Änderung ein. Er fand tatsächlich unregelmäßig statt, meist im Abstand von 4 Jahren. Interessanterweise gab es in der Geschichte des Wettbewerbs auch nur 2 Vereine, die den Preis überhaupt gewonnen haben. Bei der Erstauflage von 1899 holte sich der erwähnte Männergesangverein Köln die Kette. 1903 machte dann der Lehrergesangverein Berlin das Rennen und 1909 gewannen wieder die Sänger aus Köln. Der Preis war, wie gesagt, ein Wanderpreis. Also die Vereine bekamen nicht jedes Mal eine neue Kaiserkette, die sie dann behalten durften, sondern es gab eben nur eine und die wanderte dann eben immer zum aktuellen Siegerverein. Allerdings gab es noch eine Sonderregel. Falls es einem Verein gelingen sollte, den Preis 3-mal zu gewinnen, dann durfte er die Kette behalten. Köln hatte den Preis 1909 jetzt also schon zum 2. Mal gewonnen und die Kaiserkette lag bis auf Weiteres dort im Museum. Der nächste Wettbewerb war dann für 1913 geplant und die Kölner hatten damit die Chance zum 3. Sieg. Aber vor 1913 kommt natürlich auch noch das Jahr 1912 und das brachte ordentlich Trubel für den Männergesangverein, für die Stadt Köln und für die begehrte Kaiserkette. Für den Verein lief das Jahr eigentlich erstmal sehr erfreulich, denn er konnte ein neues Vereinsheim einweihen und vor allem am 16. Juni 1912 sein 70-jähriges Bestehen feiern. Bei dem Festakt hielt der erste Beigeordnete der Stadt Köln eine Rede und versprach den Sängern, wenn sie die Kaiserkette im nächsten Jahr wieder gewinnen sollten, dann würde ihnen die Stadt einen Empfang bereiten, der ihre kühnsten Erwartungen übersteige. Und diesen Festredner beim Vereinsjubiläum muss man halt auch deshalb besonders erwähnen, weil ihr den hoffentlich alle kennen werdet. Das war nämlich der junge Konrad Adenauer, der später Oberbürgermeister von Köln und dann 1949 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden sollte. Also, Adenauer, die Kölner und besonders die Kölner Sänger träumten im Sommer 1912 vom 3. Sieg und davon, die Kaiserkette bald ganz für sich behalten zu dürfen. Aber dieser Traum platzte ziemlich schnell und ziemlich bald, denn schon 5 Tage nach der Jubiläumsfeier wären sie alle ganz schön froh gewesen, überhaupt zu wissen, wo ihre Kette geblieben war. Am Morgen des 21. Juni 1912 entdeckte man nämlich, dass in der vergangenen Nacht Einbrecher ins Museum in der Eigelstein-Torburg eingestiegen waren. Schon von außen konnte man grob erahnen, wie die Täter das angestellt hatten. Unten vor dem Gebäude stand ein Kamerastativ, weiter oben baumelte eine selbstgebastelte Strickleiter an der Fassade. Der oder die Täter waren über das Stativ, den Blitzableiter und die Strickleiter zu einem Fenster gestiegen, hatten es eingeschlagen und waren so ins Innere des Museums gelangt. Sie gingen dann wohl ziemlich zielstrebig in den Saal Nummer 5, wo die größte Beute zu erwarten war. Dort schlugen sie die Scheiben von 2 Vitrinenschränken ein. Ein 3. Schrank wurde aufgebrochen. Nachdem sie alles von Wert zusammengerafft hatten, verließen sie das Museum bequem durch das Treppenhaus und die gewöhnliche Eingangstür. Ja, und man ahnt es schon, natürlich gehörte die berühmte Kaiserkette zu den gestohlenen Stücken. Vermutlich war sie auch einfach das Hauptziel, auf das es die Täter abgesehen hatten. In dieser Nacht war aber noch deutlich mehr abhanden gekommen. Aus der Vitrine des Männergesangvereins fehlte außer der Kette noch eine goldene und eine bronzene Medaille, ein silberner Lorbeerkranz, eine goldene Tabaksdose und ein silbernes und vergoldetes Schild. Richtig hart hatte es auch den Liederkranz Köln erwischt. Dem wurden beim Einbruch 13 goldene und silberne Medaillen, etliche Münzen und weitere Trophäen gestohlen. Dem Kölner Männerquartett fehlte eine Goldmedaille, dem Architekten- und Ingenieursverein ein vergoldeter Pokal und dann hatte auch noch das historische Museum selbst Verluste erlitten. Die Einbrecher hatten nämlich 27 Karnevalsorden und Medaillen mitgenommen, die zur Sammlung des Hauses zählten. Insgesamt kommt man bei der Verlustliste so auf plus minus 70 Einzelobjekte, aber ganz ohne Zweifel, die Kaiserkette war das wertvollste Beutestück. Ja, wir haben jetzt schon einiges über die Hintergründe dieser Kette gehört, aber uns noch gar nicht angeschaut, was man sich darunter eigentlich vorstellen muss. Der Entwurf dieser Kette stammte aus der Feder des Straßburger Professors Anton Seder. Die Umsetzung übernahm der Goldschmied Theodor Heiden aus München. Und ich finde, die Kette sieht eigentlich so aus, wie man sich so eine typische Bürgermeisterkette vorstellt, ist aber übertrieben verschnörkelt und hat Anklänge an den Jugendstil. Und das passt alles auch, weil dieser Professor Seder tatsächlich um 1900 einige Bürgermeisterketten entwickelt und gestaltet hat. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, findet ihr auf unserer Patreon-Seite einige Abbildungen zu dieser Folge, darunter auch eine Darstellung der Kette. Also jetzt nicht nur für zahlende Patreons, sondern das steht für alle offen. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge. Aber wir sind hier ja ein Format für die Ohren, nicht für die Augen. Deshalb habe ich euch eine zeitgenössische Beschreibung der Kette rausgesucht und die hören wir jetzt.
Die Kaiserkette besteht aus jeweils drei verschiedenen Gliedern, von denen eines eine kleine Harfe von einem Eichenkranz umrahmt zeigt. Das nächste viereckige Zwischenglied trägt in der Mitte den deutschen Adler mit Rubinen besetzt. Goldspiralen bilden den Übergang zum folgenden Glied, das wiederum von Eichenkränzen umrahmt, auf der einen Hälfte die Namen der hervorragendsten deutschen Lieddichter Uhland, Arndt, Brentano, Körner und Scheffel, auf der anderen Seite die Namen der bedeutendsten deutschen Liedkomponisten Brahms, Schumann, Schubert, Jensen und Koschat zeigt. In der Mitte der Kette ist ein Schildchen angebracht, auf dem der Sängerspruch steht: Im Liede stark, Deutsch bis ins Mark. Darüber sind zwei germanische Schwerter durch einen Lorbeerkranz verbunden. An diesem Schild hängt das Kleinod mit dem Bild des Kaisers. Drei Edelsteine, ein schwarzer, ein weißer Diamant und ein Rubin, die Farben des Deutschen Reiches, bilden den Abschluss. Den Schluss der Kette bildet eine thronende, geflügelte Viktoria mit einem Lorbeerkranz. Die Kette ist in verschiedenen Goldtönen gehalten und neben Gold sind rote Rubine und am Kleinod rotes Email verwendet.
Was den Wert der Kette angeht, muss man etwas genauer hinsehen und ein bisschen unterscheiden. Der Goldwert betrug etwa 1500 Mark. Dazu kamen die drei Edelsteine, also ein schwarzer Diamant, ein weißer Diamant und ein Rubin, die Farben der Reichsflagge wiedergaben. Da wurde der Wert auf weitere 1000 Mark geschätzt, die kleineren Steine waren nicht echt. Also 2500 Mark, aber der Kunstwert, der wurde deutlich höher eingeschätzt und die Kette war mit sensationellen 18.000 Mark versichert. Die Nachricht vom Diebstahl der Kaiserkette schlug in Köln ein wie eine Bombe. Der Oberbürgermeister und die höchsten Polizeibeamten kamen selbst zum Tatort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Und nicht nur die. An den Tagen nach der Tat versammelten sich zahlreiche Kölner und Kölnerinnen an der Eigelstein-Torburg, um sich die Sache mal selbst anzusehen. Ironischerweise soll diese Menschenansammlung gleich zu den nächsten Verbrechen geführt haben, denn angeblich mischten sich Taschendiebe unter die Schaulustigen und machten da ganz passable Beute. Die polizeilichen Maßnahmen liefen sehr schnell an. Gewisse Hoffnungen verknüpfte man mit der selbstgebauten Strickleiter. Die Sprossen dieser Leiter waren, soweit man es erkennen konnte, aus einem alten Besenstiel oder etwas Ähnlichem hergestellt. Und man sah da einfach die Möglichkeit, dass ein Zeuge diese Teile wiedererkannte. Und deshalb wurde die Strickleiter im Polizeipräsidium öffentlich ausgestellt. Zeitgleich wurde auch noch eine Belohnung ausgelobt, nämlich 1.000 Mark von der Stadt Köln und die gleiche Summe von der Versicherungsgesellschaft, die die Kette versichert hatte. Und die Versicherung packte später noch weitere 1.000 Mark obendrauf, sodass die Belohnung sich dann auf 3.000 Mark erhöhte. Und es dauerte dann auch nicht lange, bis die Polizei auf einen ersten Verdächtigen kam, einen Mann namens Franz Bayer. Franz Bayer war rund 40 Jahre alt, er lebte in Köln. Von Beruf war er ursprünglich mal Fensterputzer, später arbeitete er als Mechaniker. Aber daneben hatte er noch andere und man muss sagen weniger redliche Einnahmequellen. Er war der Polizei bisher vor allem als Fahrraddieb und als Verkäufer gestohlener Fahrräder aufgefallen. Und das scheint er auch nicht so nebenher gemacht zu haben, sondern ziemlich gewerbsmäßig. Es gibt ja den etwas aus der Mode gekommenen Begriff Automarder für einen Autodieb und Franz Bayer wurde in der Presse tatsächlich einmal als Fahrradmarder bezeichnet. Seine kriminellen Aktivitäten brachten ihm mehrere Zuchthausstrafen ein, zeitweise war er aber auch in der Psychiatrie, also um es in der Sprache der Zeit zu sagen, in einer Irrenanstalt untergebracht. Bei einer Verhaftung, die 1912 schon ein paar Jahre zurücklag, kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Polizeibeamten und dabei erlitt Bayer eine Schussverletzung im Bereich des Unterkiefers. Davon blieben ihm zeitlebens sehr auffällige Narben im Gesicht zurück. Auch 1912, als man Bayer wegen der Kaiserkette verhaften wollte, verlief die Sache nicht ganz ohne Komplikationen. Die Polizei hatte herausgefunden, dass Franz Bayer sein Motorrad gerade zur Reparatur in einer Werkstatt in der Kiffhäuserstraße gebracht hatte. Also wurden dort mehrere Beamte postiert, um ihn abzupassen und festzunehmen. Die Polizisten mussten ganze 2 Tage warten, aber schließlich tauchte Bayer auf. Bei der Verhaftung wurde es dann aber kurz brandgefährlich, denn Bayer zog einen Revolver, der ihm aber im letzten Augenblick aus der Hand geschlagen wurde. Franz Bayer stand übrigens auch im Verdacht, mit anderen Einbrüchen der letzten Zeit zu tun gehabt zu haben. Andererseits galt es durch die ersten Ermittlungsergebnisse auch ziemlich bald als wahrscheinlich, dass er bei dem Einbruch ins Museum nicht persönlich beteiligt war. Man hielt ihn aber für den geistigen Urheber oder den Anstifter der Tat. Und wir werden nachher sehen, wie das Gericht diese Sache betrachtete. Auch die beiden eigentlichen Täter konnten bald identifiziert, aber nicht gleich verhaftet werden, weil sie Köln mittlerweile verlassen hatten. Die Polizei verfolgte zunächst eine falsche Spur in Richtung Belgien. Die Handschellen klickten aber schließlich in Hamburg-St. Pauli. Nach einem Zeugenhinweis wurden dort 2 Männer beobachtet und festgenommen, die auf der Straße heimlich Geld und heiße Ware mit einem dritten Mann austauschten. Es wurden dann Klumpen von eingeschmolzenem Gold sichergestellt. Später tauchte bei Hausdurchsuchungen noch mehr davon auf, auch Edelsteine, die zur Kaiserkette oder zu anderen Beutestücken aus Köln gehörten. Diese beiden Haupttäter, das waren der Tapezierer Jakob Kniep und der Kellner Jean Hochgeschurz, beide so Mitte 30 und beide einschlägig vorbestraft. Hochgeschurz versuchte am Anfang, seine Identität durch gestohlene Papiere zu verschleiern und beide leugneten zunächst die Tat. Die Beweislage war aber erdrückend. Die Ermittlungen ergaben dann, dass wohl nur einer der beiden Männer in das Museum eingestiegen war, während der andere Schmiere stand. Vermutlich versuchten die Täter zunächst, Teile ihrer Beute direkt in Köln zu verkaufen. 3 Tage später flüchteten sie dann per Bahn nach Hamburg, wo sie erst einmal Unterschlupf bei einem Schwager von Jakob Kniep fanden und später in einer anderen Wohnung unterkamen. Und sie fingen jetzt also an, die Edelsteine rauszubrechen und das Metall einzuschmelzen, um es verkaufen zu können. Bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Hehler wurden sie dann eben geschnappt. Bevor wir gleich zur juristischen Aufarbeitung des Falles kommen, schauen wir kurz darauf, wie diese ganze Geschichte in der Öffentlichkeit aufgenommen und wahrgenommen wurde. Und dabei lässt sich feststellen, dass die ganze Affäre in Köln und im Umland vor allem eines auslöste, nämlich ziemlich viel Heiterkeit. Zum Beispiel gab es irgendeinen anonymen Scherzkeks, der dem Männergesangverein kurz nach der Tat eine ganz gewöhnliche Eisenkette zuschickte, mit dem Hinweis, dass man die ja als Ersatz verwenden könnte. Was es auch gab, waren Postkarten, die sich mit dem Verbrechen auseinandersetzten, darunter auch eine humoristische, die den Einbruch als Karikatur darstellte und auf denen ein Gedicht in Kölner Mundart abgedruckt war, nämlich das Gedicht, aus dem wir am Anfang einen Ausschnitt gehört haben. Ihr könnt euch diese Karte auch wiederum auf unserem Patreon-Account ansehen. Und wenn ihr zahlende Abonnenten seid, dann bekommt ihr als Bonus sogar das ganze Gedicht zu hören in Kölner Mundart und außerdem auch noch mit einer kompletten Übersetzung ins Hochdeutsche. Auch zum 11.11., also beim Karnevalsbeginn und später beim Rosenmontagszug des Folgejahres 1913, gehörte die Kaiserkette zu den Top-Themen, sogar mit eigenem Wagen. Und das ziemlich Skurrilste, was ich bei der Recherche herausgefunden habe, das ist eine Zeitungsnotiz, in der es um die Schaufensterdekoration der Kölner Geschäfte zu Beginn der Adventszeit geht. Ein Metzger hatte sich da was ganz Besonderes ausgedacht und ich glaube, wir hören da einfach kurz rein.
Aus Fett hat er das Eigelsteiner Tor erbaut. An einer Strickleiter klettert ein mit der Kaiserkette gezierter Spitzbube herab und unter der Torwölbung steht ein Schutzmann. Vielleicht hätte eine Kommission beim Schaufensterwettbewerb diese Dekoration als unkünstlerisch und ungeeignet abgelehnt. Aber das Publikum umlagerte das Fenster in dichter Mauer und krähte vor Vergnügen.
Ja, wie schön, eine Tatortrekonstruktion aus Tierfett, das sieht man ja auch nicht alle Tage und das Ganze auch noch gut 50 Jahre, bevor Josef Beuys mit seinen Fettecken und Butterbergen die Kunstszene aufgemischt hat. Also ihr seht jedenfalls, dass der Diebstahl der Kaiserkette 1912 in der Öffentlichkeit für großes Hallo gesorgt hat und eben auch häufig humoristisch verarbeitet wurde, oft auch mit so einer sichtbaren Schadenfreude gegenüber der Polizei und der Obrigkeit. Kommen wir damit jetzt zur juristischen Aufarbeitung und zum Prozess gegen Jakob Kniep, Jean Hochgeschutz und Franz Bayer. An der Stelle vielleicht kurz der Hinweis, dass es im Zuge der Ermittlungen noch zu einigen anderen Verhaftungen kam, sowohl in Köln als auch in Hamburg. Es ging da teils um Mitwisserschaft, teils um die Mithilfe beim Einschmelzen und teils um Hehlerei. Also wir haben es da mit einem ziemlich weitläufigen und verzweigten Tatkomplex zu tun. Ich konnte in der Folge aber jetzt echt nicht alle diese mutmaßlichen Helfer und Helfeshelfer im Einzelnen behandeln, weil das dann wirklich vollkommen unübersichtlich geworden wäre. Aber einfach damit ihr es wisst, die Tat und vor allem auch die Versuche, die Beute in Geld umzuwandeln, das Ganze war in ein viel größeres Netzwerk eingebunden. Wir schauen hier im Podcast aber vor allem auf die drei Herren, die wir bisher ja auch schon kennengelernt haben, also Kniep, Hochgeschutz und Bayer. Und selbst bei denen muss man sich ein bisschen einschränken, denn durch die Ermittlungen und die Verhöre kamen auch mehrfach Verdachtsmomente auf, dass diese Männer noch in andere Verbrechen verwickelt waren. Also es ging da durchwegs um Eigentumsdelikte. Teilweise führte das dann auch zu Prozessen und zu Verurteilungen. Um nur ein Beispiel zu nennen, nach dem Diebstahl der Kaiserkette, aber noch vor Beginn des Kaiserkettenprozesses, standen Franz Bayer und Jean Hochgeschutz vor Gericht. Es ging da um den Diebstahl von fotografischer Ausrüstung und beide wurden zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Und es ist jetzt nur ein Beispiel von mehreren, denn es würde hier viel zu weit führen, da jeden einzelnen Fall und jede Gerichtsentscheidung im Detail anzuschauen. Wir konzentrieren uns einfach auf den Prozess um die Kaiserkette und eben auf die drei Hauptangeklagten. Und dieser Prozess, der begann am 9. Dezember 1912. Der Andrang des Publikums war wohl gar nicht mal so groß, wie man es vielleicht erwarten würde, aber interessanterweise waren der Präsident und mehrere Mitglieder des Männergesangvereins anwesend, also quasi die Opfer. Auf der Anklagebank saßen Kniep, Hochgeschutz, Bayer und noch drei weitere Männer, die zu dem Kreis der Hehler und Mitwisser gehörten. Der Vollständigkeit halber will ich sie einmal benennen. Das war der Artist Emil August William Roller. Das war übrigens der Mann, der zusammen mit Kniep und Hochgeschutz in Hamburg verhaftet worden war, als sie da auf der Straße Goldklumpen und was weiß ich was austauschten. Dann der Schreiner Heinrich Hammacher aus Hamburg. Das ist der Schwager von Kniep, bei dem sich die Täter am Anfang versteckt hatten. Und schließlich noch ein Mann namens Ludwig Till, ein Zahntechniker aus Köln, bei dem Teile der Beute gefunden wurden. Wenn wir heute die Berichterstattung über Strafprozesse hören oder lesen, dann gibt's ja ziemlich oft diese relativ typische Stelle, in der Gerichtsreporterin oder Gerichtsreporter das äußere Auftreten und Verhalten der Angeklagten beschreiben und dabei versuchen, Rückschlüsse zu ziehen. Also meist mit so Satzbausteinen wie »Der Angeklagte verzog keine Miene« oder »Er zeigte keine Anzeichen von Reue« und so weiter. Ich persönlich halte es immer für eher ein bisschen fragwürdig, weil du den Leuten halt auch nur bis vor die Stirn gucken kannst. Und nur weil jemand im Gerichtssaal den reuigen Sünder gibt, sagt es natürlich noch nichts über sein tatsächliches Empfinden aus. Aber egal, worauf ich hinaus will, ist, dass es 1912 schon die gleiche Art der Berichterstattung gab, mit der halt dieser oder jener Charakter der Angeklagten herausgestrichen werden sollte. Und das las ich dann zum Beispiel so.
Die Angeklagten sind munterer Dinge. Kniep sitzt ruhig und gelassen da. Die linke Hand stützt er unters Kinn und mustert kritisch Gerichtshof und Publikum. Hochgeschurz streicht nervös durch seinen aufgezwirbelten Schnurrbart. Durch allerlei Gesten macht er sich Befreundeten im Publikum bemerkbar. Bayer ist ruhig, er macht einen harmlosen Eindruck. Roller ist der Typ eines niederen Artisten. Die beiden anderen Angeklagten erregen geringes Interesse. Bei der Verlesung der Vorstrafen lächeln Bayer und Hochgeschurz mokant, zucken mit den Achseln und tun so, als ob diese Strafen Lappalien seien.
Ja, soweit der journalistische Blick auf die sechs Männer auf der Anklagebank. Im Prozess versuchten die Angeklagten, ihren jeweiligen Tatbeitrag kleinzureden oder auch ganz abzustreiten. Dabei ging es zum Teil ziemlich hoch her, unter anderem, weil Franz Bayer bei seiner Befragung ständig im breitesten Kölner Dialekt antwortete und sich dem Gericht gegenüber ziemlich respektlos benahm. Franz Bayer war vielleicht sowieso der interessanteste dieser Angeklagten. Er wurde ja anfangs, ihr erinnert euch, so als eine Art Rädelsführer oder Mastermind hinter dem Verbrechen betrachtet. Durch verschiedene Aussagen kam auch wirklich raus, dass er vor der Tat ziemlich laut herumgetönt hatte, dass es doch eine wahnsinnig gute Idee wäre, die Kaiserkette zu stehlen. Aber nachdem es dann tatsächlich zur Tat kam, soll er sich gegenüber Zeugen lautstark darüber beschwert haben, dass man ihn beim Einbruch nicht mitgenommen hatte. Er bekam wohl über irgendwelche dunklen Kanäle heraus, dass Kniep und Hochgeschutz die Sache durchgezogen hatten und soll in der Stadt nach ihnen gesucht haben, um sich zumindest einen kleinen Anteil zu sichern, aber dies ohne Erfolg. Es sieht also danach aus, dass Bayer schlicht und ergreifend ausgebotet worden war. Ein Gutachter vor Gericht sprach über den Geisteszustand von Bayer und attestierte ihm einen Hang zur Fantasterei und zum Größenwahn. Anscheinend hatte er sich schon länger in den Kopf gesetzt, nach Kanada auszuwandern und dort dann als Nomade, also vielleicht so eine Art Trapper oder sowas in die Richtung, zu leben. Seine halbgaren Pläne mit dem Diebstahl der Kaiserkette hatten wohl auch damit zu tun, weil er das Geld zur Auswanderung verwenden wollte. Aber er hatte sich auch schon mal überlegt, einen Heißluftballon oder einen Gasballon zu kapern und damit einfach über den Atlantik nach Kanada zu fliegen. Ein Prozesszeuge sagte aus, dass Bayer bei einer anderen Gelegenheit den Plan geschmiedet hatte, ein Luftschiff zu benutzen, um eine Bank zu überfallen und dann in der Lüneburger Heide zu landen. Am Ende kam es ein bisschen darauf an, wen man fragte, aber im Grunde hielten viele Zeugen Bayer einfach für einen Schwätzer oder eben für psychisch krank. Wir hatten es ja vorhin kurz von dem Schaufenster des Metzgers und dem Tatortnachbau aus Fett. Und witzigerweise scheint sich auch Franz Bayer mit Lebensmittelskulpturen auseinandergesetzt zu haben, aber aus einem anderen Material. Es heißt nämlich, er habe in der Haft Modelle aus zerkautem Schwarzbrot hergestellt und habe dabei sogar ein gewisses künstlerisches Niveau erreicht. An einer anderen Textstelle wird dieses seltsame Hobby allerdings nicht ihm, sondern seinem Mitangeklagten Jean Hochgeschutz zugeschrieben, der angeblich ein Porträt des Präsidenten des Kölner Männergesangvereins aus Brotmasse geformt haben soll. Also entweder beschäftigten sich beide mit dieser besonderen Modelliertechnik, vielleicht war das auch einfach ein Trend in den Strafanstalten der Zeit, ich weiß es nicht, oder es liegt da vielleicht auch eine Verwechslung durch die Journalisten vor, wie auch immer. Der Prozess nahm 3 Verhandlungstage in Anspruch, in denen zahlreiche Zeugen und Sachverständige gehört wurden. Ein ganz klares Bild der Ereignisse und der Tatbeiträge der einzelnen Angeklagten ergab sich dabei nicht, vor allem weil sich niemand zu einem umfassenden Geständnis bereit fand. Aber die Anklage, also die Staatsanwaltschaft, war durchaus in der Lage, ein ziemlich dichtes Netz aus Indizien zu spinnen. Die Verteidigung sah das natürlich naturgemäß und berufsbedingt anders. Die sahen den Beweis nicht als erbracht an. Und einer der Rechtsanwälte sagte im Plädoyer einen wunderschönen Satz, wie ich finde, ich zitiere selbst: Wir haben es zu tun mit Indizien, aber 100 Kaninchen bilden kein Pferd, 100 Indizien sind keine Tatsachen. Das Gericht kam am Ende zu einer anderen Ansicht. Jakob Kniep und Jean Hochgeschutz wurden zu je 7 Jahren Zuchthaus, 10 Jahren Ehrverlust und zur Stellung unter Polizeiaufsicht verurteilt. Bei Jean Hochgeschutz kam noch eine kleine Strafe wegen Verwendung falscher Papiere dazu. Die außerordentliche Höhe der Strafe begründeten die Richter mit dem hohen ideellen und künstlerischen Wert der Kaiserkette, die ja nicht nur gestohlen, sondern auch zerstört worden war. Die ganz große Überraschung war das Urteil gegen Franz Bayer. Er wurde nämlich freigesprochen und erhielt nur eine Geldstrafe wegen unerlaubtem Waffenbesitz, also wegen diesem Revolver, den er bei seiner Verhaftung bei sich hatte. Auf freien Fuß wurde er trotzdem nicht gesetzt, weil er ja, wie schon gesagt, kurz vorher zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt worden war. Die 3 übrigen Angeklagten, Roller, Hammacher und Till, erhielten Gefängnisstrafen von 18, 10 und 5 Monaten. Was jetzt das weitere Schicksal der Verurteilten angeht, will und kann ich gar nicht auf jeden Einzelnen eingehen, das liegt zum Teil schlicht und ergreifend im Dunkeln, aber einen von ihnen möchte ich hier herausgreifen, nämlich den Tapezierer Jakob Kniep. Kniep war auch nach der Entlassung aus dem Zuchthaus in kriminelle Machenschaften verwickelt. Zuletzt wurde er 1936 wegen der Teilnahme an einem Diebstahl zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ja, und 1936 sind wir natürlich schon in der Zeit des Nationalsozialismus und der mehrfach vorbestrafte Kniep wurde nun als sogenannter Berufsverbrecher eingestuft und behandelt. Ja, und bei dieser Wendung der Geschichte musste ich unweigerlich an meinen sowohl fachlich als auch menschlich überaus geschätzten Podcast-Kollegen Jonas Stephan denken. Jonas ist nämlich der Host des Podcasts Deutschland 3345, in dem er die Geschichte des Nationalsozialismus nicht nur chronologisch, sondern auch ausgesprochen detailliert und kenntnisreich nacherzählt. Das Format kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen und empfehlen. Und was uns jetzt zugutekommt, Jonas war sofort bereit, uns eine kurze Einordnung zum Thema der sogenannten Berufsverbrecher zu geben.
Wie so oft haben die Nazis den Begriff des Berufsverbrechers gar nicht selbst erfunden. Eingeführt hat den Begriff die Kriminalwissenschaft der 1920er. Gemeint waren damit Menschen, die in Anführungszeichen aus reiner Gewinnsucht Verbrechen begingen, also quasi berufsmäßig. Dahinter steckte aber nicht einfach die Vorstellung, die Gesellschaft vor Menschen zu schützen, die auf die schiefe Bahn geraten waren und da nicht mehr von wegkamen, sondern es war die Vorstellung, dass bestimmte Menschen von Natur aus Verbrecher waren, also erbbiologisch Verbrecher waren und diese Anlage auch an ihre Nachkommen weitergaben. Für die Nationalsozialisten war dieses Konzept natürlich sehr naheliegend und sehr attraktiv, denn sie wollten ja gerade auf rassischen Grundlagen eine Volksgemeinschaft schaffen. Das heißt also, dass Mitglieder des deutschen Volkes nur Arier, sogenannte Arier sein sollten und eben Menschen mit in Anführungszeichen gesunden Erbanlagen. Und genauso wie die jüdischen Deutschen, wie die deutschen Sinti und Roma, wie Deutsche mit angeblichen Erbkrankheiten, waren die sogenannten Berufsverbrecher ein Störfaktor, den man beseitigen musste. Das NS-Regime schuf dann im Laufe der Jahre bis vor dem Zweiten Weltkrieg eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, auf deren Grundlage quasi auf einer scheinlegalen Ebene die Verfolgung der sogenannten Berufsverbrecher organisiert werden konnte. Im Endeffekt bedeutete das, dass jeder, dem ein Verbrechen zur Last gelegt wurde, auf Dauer in ein Konzentrationslager eingewiesen werden konnte. Wie viele Menschen als sogenannte Berufsverbrecher in Konzentrationslager eingesperrt und gequält wurden, das wissen wir leider gar nicht so genau. Denn nach 1945, da wurde den Opfern die Aufarbeitung und die Entschädigung für ihr Leid verweigert, denn sie galten in der Bundesrepublik wie auch in der DDR weiterhin als Verbrecher. Und die Taten des NS waren vielleicht überzogene Maßnahmen, aber das änderte nichts in der Sichtweise der Zeitgenossen daran, dass diese Menschen ja Verbrecher waren. Erst in den letzten Jahren findet eine Aufarbeitung und findet Forschung statt. Und tatsächlich ist das ja auch wirklich ein sehr komplexes Thema, denn diese Menschen waren aus unserem heutigen Verständnis teilweise zumindest tatsächlich Verbrecher. Manche waren Kleinkriminelle, andere waren aber tatsächlich auch Mörder, waren Menschen, die eine schwere Körperverletzung begangen haben. Und trotzdem hat der Bundestag im Jahr 2020 einen bemerkenswerten Beschluss gefasst, den ich hier einmal zitieren möchte. Zitat: Niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert, gequält oder ermordet. Alle Konzentrationslagerhäftlinge waren am Ende Opfer des nationalsozialistischen Unrechtssystems.
Ja, soweit mal die Hintergründe, die uns Jonas Stephan zusammengefasst hat. Die Rede war bei ihm ja auch von einzelnen Gesetzen und Verordnungen zur Wahrung einer Scheinlegalität und bezogen auf den Fall des Kaiserkettenräubers Jakob Kniep kommt da in erster Linie ein Erlass des Innenministeriums von 1937 in Betracht, der unter anderem polizeiliche Vorbeugehaft für eben sogenannte Berufsverbrecher ermöglichte und in dem die Voraussetzungen dafür definiert wurden. Da heißt es etwa, ich zitiere: In polizeiliche Vorbeugehaft kann genommen werden ein Berufsverbrecher, wenn er wegen aus Gewinnsucht begangenen Straftaten mindestens dreimal entweder zu Zuchthaus oder zu Gefängnis von mindestens 6 Monaten rechtskräftig verurteilt worden ist. Und diese Bestimmung traf auf Jakob Kniep zu, denn er war 1936 zum dritten Mal, oder ich möchte es genauer sagen, weil ich es nicht so genau weiß, mindestens zum dritten Mal zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden. Und er verbüßte diese letzte Strafe noch, als der Erlass dann 1937 in Kraft trat. Und in dem Text heißt es dann weiter, dass die Vorbeugehaft in der Regel in geschlossenen Besserungs- und Arbeitslagern vollstreckt werden sollte. Und zwar, Zitat, so lange wie der Zweck es erfordert. Also letztendlich offenes Ende. Und für Jakob Kniep hieß das, so viel wir wissen, dass er nach dem Verbüßen seiner Strafe nicht einfach entlassen wurde, sondern ein Gefangener blieb bis zum Ende seines Lebens. Sein Weg durch die Strafanstalten und Konzentrationslager ist nicht genau nachzuvollziehen, aber es ist sicher, dass er 1943 als Zugang im Konzentrationslager Dachau registriert wurde. Anfang 1945 fanden zahlreiche Evakuierungstransporte aus anderen Lagern nach Dachau statt. Durch die Überfüllung und mangelnde Versorgung nahmen Seuchen im Lager zu und die ohnehin hohe Sterblichkeit stieg weiter an. Am 30. Januar 1945, wenige Monate vor Kriegsende, starb auch Jakob Kniep im Alter von 58 Jahren in Dachau. Die Sterbeurkunde nennt als Todesursache eine Nierenentzündung. Lasst uns jetzt ganz zuletzt noch auf die weitere Geschichte der Kaiserkette schauen. Der Kölner Männergesangverein wurde nach dem Diebstahl zur Herstellung einer neuen Kette verdonnert, wobei die alte ja hoch versichert war, sodass da zumindest keine horrenden Kosten auf den Verein zukamen. Außerdem hatte man Glück. Der Juwelier, der die erste Kette hergestellt hatte, besaß noch die Gussformen für die einzelnen Teile. Dadurch ging es mit der Herstellung des Duplikats ziemlich schnell und die neue Kette erreichte Köln schon kurz vor der Eröffnung des Prozesses gegen die Diebe. Ja, und jetzt, wo der Preis wieder da war, konnte auch der nächste Wettbewerb kommen. Er fand Anfang Mai 1913 in Frankfurt am Main statt mit 41 Gesangvereinen und 8500 Sängern. Und wie ihr euch erinnert, für die Kölner Titelverteidiger ging es diesmal um besonders viel. Bei einem Sieg durften sie die Kaiserkette dauerhaft behalten. Und die Kölner Sänger waren offenbar dermaßen siegessicher, dass sie die Kette bereits für die nächsten 5 Jahre versichert hatten. Das erwies sich dann aber als voreilig. Das Rennen machte wieder der schärfste Konkurrent, der Lehrergesangverein aus Berlin. Damit stand es zwischen den Vereinen nach 4 Wettbewerben 2-2. In Köln führte das Ergebnis dieses letzten Wettbewerbes zu Unmut und sogar zu Gerüchten, dass vielleicht der Kaiser selbst interveniert habe, um die Kölner für den Verlust seiner edlen Kette abzustrafen. Kaiser Wilhelm soll jedenfalls gesagt haben: "Na, das ist ja ein Glück, dass meine Kette nach Berlin kommt. Da wird Jago schon aufpassen, dass sie auch da bleibt." Jago, das meint Traugott von Jago, den damaligen Polizeipräsidenten von Berlin. Also, Köln hatte die Chance zum Triple verpasst. Und die sollte auch nicht wiederkommen. Während des Ersten Weltkrieges fand kein Wettsingen um die Kaiserkette mehr statt und entsprechend blieb sie auch nach dem Ende des Kaiserreichs beim Lehrergesangverein in Berlin. Als sich der Verein in den 1920er Jahren, also während der Weimarer Republik, höflichst beim Ex-Kaiser im niederländischen Exil erkundigte, was sie denn jetzt mit seiner Kette machen sollten, kam eine sehr optimistische Antwort zurück: "Die Berliner Sänger sollten den Preis behalten, bis wieder ein Kaiser auf dem deutschen Thron sitze und den nächsten Wettbewerb ausrufe." Aber selbst falls wir nochmal einen Kaiser bekommen sollten, wird es schwierig, denn die Kaiserkette ist schon wieder verschwunden. Sie ging im Chaos der letzten Kriegs- oder ersten Nachkriegstage in Berlin verloren. Ja, soweit unsere heutige Episode. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Fall der gestohlenen Kaiserkette eine spannende und unterhaltsame Zeit bereiten. Bevor wir gleich noch reinhören, was bei Böses Blut in 3 Wochen auf dem Programm steht, hier noch einmal der Hinweis: Als kleinen Bonus bekommen unsere zahlenden Patreon-Abonnenten das Gedicht zur Kaiserkette, das uns die Macher von Das Köln-Ding der Woche phänomenal gut eingesprochen haben. Dafür noch einmal ein wirklich dickes Dankeschön, genauso natürlich an Jonas Stefan von Deutschland 3345. Hört gern mal in diese beiden Podcasts rein, falls euch bis zu unserer nächsten Episode langweilig werden sollte. Und in 3 Wochen bekommt ihr bei Böses Blut das hier geboten.
Ein Dorf bei Magdeburg im Oktober des Jahres 1865. Reisende Schauspieler sind eingetroffen und präsentieren im Saal eines Wirtshauses einen heiteren Theaterabend. Im Publikum sitzt auch der Müller Christoph Wilhelm Strumpf. Als er sich später auf den Heimweg macht, kann er nicht ahnen, dass nach dem Komödienspiel eine tödliche Tragödie auf ihn wartet. Er hat seine Mühle außerhalb des Dorfes fast erreicht, als ein Flintenschuss die Stille der Oktobernacht zerreißt. Wer hat dem arglosen Müller aufgelauert und wo liegt das Motiv? Ausgerechnet der Programmzettel der Theatergruppe wird am Ende helfen, den Fall zu lösen.
Da habt ihr dann vielleicht was, worauf ihr euch jetzt schon freuen könnt. Mir bleibt dann eigentlich nur noch das Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben. Das waren insbesondere natürlich wieder Jan Schellenberger an der Technik, Katar Merz im Bereich IT und Social Media und dann natürlich die wundervolle Jenny Sittler, die wir erstmalig als Sprecherin mit dabei hatten, und der nicht minder wundervolle Rainer Hoffmann, der uns ebenfalls seine Stimme geliehen hat. Und euch da draußen sage ich ein Dankeschön fürs Zuhören. Macht's ganz arg gut, euer Jan Wiechert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wiechert und Jan Schellenberger Media GbR.